Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Ich habe mir als Vorbereitung auf den heutigen Podcast den Ernährungsbericht 2023 angeschaut. Worum handelt es sich dabei? Seit 2016 lässt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Bürger befragen, was ihnen beim Einkaufen wichtig ist und wie sie essen. Der Ernährungsreport gibt zudem einen Überblick über Essgewohnheiten und zeigt Trends auf beim Einkaufen und Kochen. Tatsächlich gibt es dabei einen eindeutigen Trend. Immer mehr Verbraucher wollen sich gesund und nachhaltig ernähren. Viele Menschen wollen zudem wissen, wo die Lebensmittel herkommen, die sie essen und wie sie erzeugt werden. Und damit willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. In besagtem Ernährungsreport 2023 gaben konkret 62% der Befragten an, dass Angaben zu Inhaltsstoffen ein Kaufkriterium für Lebensmittel ist. Für 94% ist der Geschmack besonders wichtig. Keine Frage, also immer mehr Menschen gehen immer bewusster mit ihrer Ernährung und mit Lebensmitteln um. Auf der anderen Seite, jeder fünfte Deutsche sagt von sich, dass er sich viel zu wenig Zeit zum Essen nimmt. Worauf sollte man bei der Ernährung eigentlich achten, zumindest vorrangig? Kann man der Werbung mit all ihren Siegeln und Versprechen glauben? Gesund ernähren und gleichzeitig schlemmen, geht das überhaupt? Darüber möchte ich heute mit einer Expertin, nein, nicht aus der Ökotrophologie, wie Sie möglicherweise jetzt vermuten, sprechen, sondern aus der Lebensmittelchemie. Schließlich geht es in diesem Fach auch um die Zusammensetzung von Nahrungsmitteln und Produkten. Und für diesen Podcast haben wir übrigens auch einen passenden Anlass, denn am 15.11.1843, also vor rund 181 Jahren, wurde der Begründer der deutschen und münsterschen Lebensmittelchemie, Franz Josef König, geboren. Er entwickelte zahlreiche Analyseverfahren und schuf die Basis für die moderne Qualitätsüberwachung von Lebensmitteln. Ich freue mich daher sehr heute auf meinen Gast aus diesem Fach, den ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Melanie Esslen hat nach ihrer Promotion an der TU Kaiserslautern in der Fachrichtung Lebensmittelchemie und Toxikologie sowie am KIT Karlsruhe in der Lebensmitteltoxikologie von 2006 bis 2009 am KIT in Karlsruhe als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für angewandte Biowissenschaften gearbeitet. Von 2010 bis 2014 war sie Juniorprofessorin an der TU in Kaiserslautern. Seit 2014 hat sie eine Professur für Lebensmittelchemie an der Universität Münster inne. Seit 2018 ist sie geschäftsführende Direktorin des Instituts für Lebensmittelchemie. Sie ist zusätzlich Mitglied in mehreren Fachgesellschaften, beispielsweise seit 2020 Vorsitzende des Regionalverbands Nordrhein-Westfalen der Lebensmittelchemischen Gesellschaft. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Frau Esslen.
Vielen Dank, Herr Robers, für die Einladung, dass das endlich geklappt hat. Eigentlich haben wir es uns ja schon für das letzte Jahr vorgenommen.
Wir freuen uns, dass es heute klappt. Das geht uns genauso. Frau Esslen, ich hatte mal am Anfang ja so ein paar Zahlen genannt, die ich jetzt, glaube ich, nicht wiederholen muss. Aber ganz grob gesagt, ist das auch Ihr Eindruck, dass sich die Deutschen immer bewusster und auch gesünder ernähren und auch gesünder ernähren wollen, vielleicht ganz bewusst?
Also wenn man den Zahlen glaubt, auch den Ernährungsreporten, dann ist es tatsächlich so, dass immer mehr Deutsche angeben, dass sie sich bewusster und gesünder ernähren möchten. Ehrlich gesagt, wenn ich so durch den Supermarkt gehe und in die Einkaufswegen schaue, dann sehe ich immer noch sehr viele prozessierte Lebensmittel, Tiefkühlprodukte, Knappereien, Süßigkeiten, so dass man da eigentlich so einen Zwiespalt hat. Die Verbraucher, Verbraucherinnen möchten immer mehr wissen, möchten sich gesünder ernähren. Andererseits fehlt ja anscheinend häufig die Zeit, um das auch durchzuführen. Weil wenn wir uns gesund ernähren möchten, dann geht das ja meistens auch damit einher, dass wir frische Zutaten kaufen, die frischen Zutaten selbst verarbeiten und uns daraus jeden Tag dann auch ein frisches Essen kochen.
Sie sagen, das deckt sich auch mit den Zahlen, die ich referiert habe. Die Deutschen wollen sich, zumindest viele, längst nicht alle vielleicht, bewusst und gesund ernähren. Gibt es dazu eigentlich im internationalen Vergleich auch Daten? Oder kann man sagen, nein, die Italiener sind da noch mehr hinterher oder die Spanier oder dafür haben wir die Griechen mittlerweile überholt mit unserem Bewusstsein?
Da gibt es einige Statistiken. Natürlich die mediterrane Ernährung, wie wir sie in Südeuropa haben, in Spanien, in Italien, ist natürlich per se schon mal recht gesund, weil die sich sehr viel mit Obst und Gemüse ernähren. Sie essen auch sehr viel Fisch, aber auch teilweise sehr fleischlastig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, mediterran ist immer super.
Ich glaube, alle, die beim Griechen waren, wissen jetzt, was sie meinen.
Genau, auch das zeigt sich wieder, dass zum Beispiel, wenn man sich so anschaut, wie viele Vegetarier es in den Ländern geben. Griechenland zum Beispiel ganz hinten steht im europäischen Vergleich mit Russland und einigen anderen osteuropäischen Ländern. Und zum Beispiel Großbritannien sogar vor uns liegt, was man vielleicht so gar nicht vermutet.
Da hätte ich eher Fish and Chips mit in Verbindung gebracht, genau. Aber das mag auch ein Vorurteil sein.
Genau, viel Fast Food, aber auch dort steigt das Bewusstsein für frische Lebensmittel, für selbstgekochtes und natürlich die internationalen Einflüsse, die auch da in die Länder getragen werden. Also Großbritannien ist nicht nur noch Fish and Chips.
Wir werden sicherlich im Laufe dieses Gesprächs, Frau Esseler, noch über einzelne Zusatzstoffe und viele Details sprechen, aber erstmal ganz grob, gibt es denn Stoffe, Inhaltsstoffe, von denen Sie sagen, ah, da sollte man so grundsätzlich die Finger von lassen oder möglichst wenig?
Ich würde eher sagen, möglichst wenig, weil man sollte sich auch was gönnen. Zu den Inhaltsstoffen zählt natürlich, wir müssen schauen, wir nehmen zu viel Fett zu uns, wenn man den Ernährungsreporten glaubt. Und hier vor allem zu viel der sogenannten gesättigten Fettsäuren, also die Fettsäuren, die auch mit Krankheitsbildern wie zum Beispiel Atherosklerose, mit dem metabolischen Syndrom, Herzinfarkten, Bluthochdruck in Verbindung gebracht werden, auch mit Diabeteserkrankungen. Wir haben das sicherlich ja schon gehört, gute Fette, schlechte Fette. Also da sollte man auf jeden Fall drauf achten, nicht zu viel Fett. Dann ernähren wir uns zu salzreich. Fast alle Deutschen nehmen zu viel Salz zu sich. Wir sind hier weit über den Empfehlungen von maximal 5 Gramm pro Tag. Und eben auch Zucker wird sehr viel verzehrt. Dadurch, dass wir in den meisten Convenience-Produkten eben immer noch Zucker haben. Und dementsprechend, ja, wenn man das einstellen will, ist es auch wieder die Devise des Selbstkochens.
Jetzt will ich doch nochmal 2 Zahlen wiederholen, die ich eingangs schon gesagt habe, nämlich 62 und 94. 62% laut Ernährungsreport achten auf Inhaltsstoffe, 94%, denen ist der Geschmack wichtig. Also das überwiegt ja doch in Richtung Geschmack. Ist das auch aus Ihrer Sicht ein grundsätzliches Problem, dass die Leute doch eher auf den Geschmack achten als die Inhaltsstoffe? Oder anders gefragt, andersrum wäre es besser?
Also denken Sie an sich, ich denke auch an mich, natürlich ist der Geschmack Vorreiter. Ich esse doch das, was mir schmeckt und nicht unbedingt nur, weil es gesund ist. Und trotzdem kann man natürlich auch über die Zeit lernen, gesunde Lebensmittel, Obst und Gemüse zu verwenden, nicht zu viel rotes Fleisch, sondern vielleicht auch mal in Richtung Hühnchenfleisch, in Richtung Fisch zu gehen, je nach Geschmacksvorlieben und da eben eigene Gerichte zu entwickeln, die selbst zu bereiten und damit natürlich aus gut schmeckenden Lebensmitteln auch gesunde Lebensmittel zu machen.
Sie haben schon ein paar Dinge angesprochen, wie zu viel Salz, zu viel Fett oder auch zu viel Zucker. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, etwas von dem ist jetzt nicht per se schädlich. Also Sie würden jetzt nicht für ein Verbot oder so ähnlich plädieren, aber bewusst gerade mit diesen 3 Dingen umzugehen?
Ja, genau. Also es gibt nichts in den Lebensmitteln, was per se schädlich ist, wenn wir das in, ich sage jetzt mal, ausgewogenen Mengen zu uns nehmen. Alles, was wir einseitig, wenn wir in Richtung einseitige Ernährung gehen, dann wird es natürlich gefährlich. Wenn wir da dran denken, wenn wir jetzt komplett irgendwelche, sage ich jetzt mal, komplett fettfrei uns ernähren möchten. Es gibt eben auch essentielle Fettsäuren, die der Mensch nicht selbst herstellen kann, die zum Beispiel in ganz vielen pflanzlichen Ölen vorkommen, wie Olivenöl, wie Sonnenblumenöl, Leinsamenöl. Und die sind eben wichtig, auch für ganz viele Funktionen unseres Körpers. Und deswegen dieses per se, wir haben schlechte Lebensmittel, wir haben gute Lebensmittel, würde ich gar nicht so eng sehen, sondern wir brauchen eine ausgewogene Ernährung. Und die Ernährungspyramide zum Beispiel oder der Ernährungskreis zeigt das ja schon ganz schön von der Deutschen Gesellschaft der Ernährung. Was soll die breite Basis darstellen? Das ist eben Obst und Gemüse. Dann kommen die Vollkornprodukte, Milchprodukte und eben Dinge wie prozessiertes Fleisch, Wurstwaren, Süßigkeiten, die stehen eben an der Spitze oben, die sollten wir wenig zu uns nehmen.
Sie haben den Begriff gerade schon mal erwähnt, weil ihn vielleicht nicht jeder kennt. Vielleicht könnten Sie ihn ganz kurz mal erläutern. Was meinen Sie mit prozessierten?
verarbeiten, hochverarbeitende Produkte, die wir eben in den Supermärkten kaufen können, um uns abends zum Beispiel ein schnelles Abendessen
zu machen. Also eine Fertigpizza beispielsweise.
Zum Beispiel eine Fertigpizza, eine Dose Ravioli, Lasagne aus der Tiefkühltruhe und so weiter und so fort.
Jetzt denkt man ja möglicherweise als Laie, mein Gott, ja ab und zu mache ich das mal, vielleicht auch mal manchmal zu viel. Was richten diese Stoffe oder was können sie denn in unserem Körper anrichten? Auch wenn das jetzt auch wieder eine zugegebenermaßen sehr grobe Frage ist und von vielen Dingen sicherlich abhängt. Aber verstopfen sie die Blutbahn, sorgen sie für eine verminderte Leistungsfähigkeit? Kann man das in dieser Allgemeinheit zumindest grob sagen?
Ja, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass zu viel Salz da drin ist, dann ist es vor allem in Richtung Bluthochdruck, und das ist ja eine Zivilisationskrankheit. Viele erwachsene Menschen vor allem leiden unter zu hohem Blutdruck, und wenn wir dann eben viel Salz zu uns nehmen, dann kann das nochmal gesteigert werden. Zu viele Fette, klar, führt irgendwann dazu, und auch zu viel Zucker, dass wir an Gewicht zunehmen. Gewichtszunahme geht dann einher mit, wenn es Krankheit wird, mit dem Krankheitsbild der Adipositas. Wir können metabolische Syndrome entwickeln, das heißt, die Herzgefäße, die Blutbahnen sind in Mitleidenschaft gezogen, werden verstopft, oder eben auch Diabetes mellitus, so dass Insulin, vor allem der Typ-2-Diabetes, also das Insulin nicht mehr seine Wirkung machen kann. Es wird zwar noch ausgeschüttet von den Langerhansinseln, aber die Rezeptoren reagieren nicht mehr. Das heißt, Blutglucose wird nicht mehr aufgenommen und dieser ganze Stoffwechselprozess ist dann dadurch gestört und irgendwann ist versiegt die Möglichkeit eben komplett. Und das ist ja auch so eine Zivilisationskrankheit, und das alles wird zusammen ja unter diesem metabolischen Syndrom betrachtet.
Jetzt sind wir ja logischerweise alles Individuen mit unseren eigenen Körpern, unseren eigenen Eigenschaften. Ab welcher Menge sind Süßigkeiten, Fastfood, Salz überhaupt schädlich? Kann man das quantifizieren oder würden Sie sagen, nee, das geht eben nicht? Das ist bei jedem logischerweise, vermute ich mal, anders. Und gibt es da irgendwelche Grundregeln oder nee, auch das leider nicht?
Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die macht Vorgaben, was gut ist für uns. Also wie viel dürfen wir oder können wir pro Tag aufnehmen, sodass normalerweise keine schädlichen Effekte entstehen. Es gibt es aber auch Personen, die kennen Sie bestimmt auch aus Ihrem Umfeld, die können essen, was sie möchten, die können auch so viele Süßigkeiten verzehren, die nehmen keinen Gramm zu, die entwickeln keine Krankheitsbilder, und andere Personen aufgrund von genetischer Disposition oder so entwickeln die trotzdem.
Das heißt, die nicht zunehmen, ich kenne tatsächlich welche, die haben einfach Glück gehabt?
Die haben einfach Glück gehabt oder Gegenspieler, sie machen unwahrscheinlich viel Sport. Mit Bewegung kann man natürlich auch unwahrscheinlich viel ausgleichen.
Das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, wenn ich jetzt gerne Fleisch mag oder auch gerne mal Süßigkeiten esse, kann man dann sagen, ja okay, das kannst du dir leisten, aber im Gegenzug musst du auch Sport machen.
Das ist ein guter Ansatz, dann ist es schon mal vielleicht nicht ganz so gefährlich. Also ja.
Denn ich meine, die Inhaltsstoffe kommen ja trotzdem in den Körper. Das ist ja klar, wenn ich jetzt viel Fleisch esse oder viel Salz oder auch von mir aus viel Zucker. Aber mit Sport kann ich das in irgendeiner Weise ausgleichen.
Man kann also auf jeden Fall die Prozesse verlangsamen. Man tut den eigenen Stoffwechsel ja damit anregen. Das heißt, die Inhaltsstoffe werden auch besser wieder aufgenommen, wieder besser ausgeschieden. Trotzdem ist es natürlich auch kein, ich sag jetzt mal, Manko, dass sie komplett einfach nur Sport machen und sagen, dafür kann ich mir alles andere leisten. Es ist ausgewogen.
Ja.
Man darf mal über die Stränge schlagen, auf jeden Fall. Sollte man sich auch gönnen, sonst werden wir alle irgendwann griescremig. Ich kenne das von mir auch, so ab und zu mal ein Stück Schokolade oder auch mal eine halbe Tafel Schokolade, wenn es mal furchtbar stressig ist. Aber gegen den Stress, wenn man die Zeit findet, dann vielleicht auch lieber eine Runde joggen gehen, ist dann die gesündere Art und Weise.
Es gibt ja die sogenannte Generation Z. Die gibt häufiger an, schlechte Essgewohnheiten zu haben als andere Generationen. Auf der anderen Seite hört man ja von vielen jungen Menschen, dass sie sich ganz bewusst ernähren. Gibt es da auch Erkenntnisse oder Trends, die Sie beobachten oder von denen Sie gehört haben, wie gerade die jüngere Generation heutzutage mit dem Thema Essen umgeht?
Naja, sich bewusst zu ernähren und auch gesund ist leider ja auch noch so teilweise etwas vom Geldbeutel abhängig. Und das heißt, wenn Jugendliche unterwegs sind, die Generation Z unterwegs ist, in Gruppen, dann geht man vielleicht auch eher mal günstig und vor allem auch schnell essen. Das heißt, man landet am Ende doch wieder in den Fastfood-Restaurants. Aber auch hier gibt's ja gute Gegentrends. Fastfood bedeutet ja nicht nur die großen Burgerketten mittlerweile, sondern Bowl-Läden mit sehr viel Reis, Gemüse, Salat in so gemischt angeordnet, ist ja auch bei den jungen Leuten ganz trendy und das ist deutlich gesünder. Da ist eigentlich alles drin, was man braucht. Tofu als Proteinquelle und die sind nicht viel teurer. Und ich merke das schon, ich merke das auch am Freundeskreis meiner Tochter, dass man da zum Beispiel auch gerne hingeht und ja, sich mit Freunden trifft. Und
ja, die einschlägigen Bowl-Läden, die hier so rund ums Schloss sind, da sieht man zumindest immer lange, lange Schlangen. Also das scheint beliebt zu sein. Und Sie würden jetzt als Expertin sagen, ja, das ist auch gut so, denn die verkaufen gesunde Produkte?
Auf jeden Fall deutlich gesündere Produkte, ja.
Das ist auch schon mal
ist natürlich so,
eine gute Adresse.
Möglicherweise ja auch jetzt zum Teil vielleicht auch ein paar Fertigprodukte mit drin. Da können auch Aromen, Gewürzmischungen mit drin sein, wo vielleicht ja auch Geschmacksverstärker ist ja auch sowas, wo viele Verbraucher immer sagen, ja, da sind Geschmacksverstärker drin, die sind auch nicht gut. Sowas wird da vielleicht auch eingesetzt, aber insgesamt natürlich von der Auslese sind deutlich mehr Vitamine in diesem Essen, es sind mehr Ballaststoffe in diesem Essen drin, würde ich die schon als gesünder einschätzen.
Ja. Sie haben gerade schon ein Stichwort genannt, wenn es um unterschiedliche Gruppen geht, manchmal hängt es auch vom Geldbeutel ab, ob ich überhaupt das kann. Also es ist eine Frage des Bewusstseins, will ich das und achte ich auch gezielt darauf? Und die andere Frage ist sicherlich richtig oder der andere Aspekt, nämlich dass es vom Geldbeutel abhängt. Gibt es sonst Personengruppen, die Ihrer Beobachtung nach, Ihrem Wissen nach besonders ungesund essen oder kann man das nicht pauschalisieren? Ich denke auch an Männer oder Frauen, jung oder alt oder eben auch so bestimmte soziale Schichten. Gibt es da markante Unterschiede oder ziehen sich alle Trends durch alle Schichten?
Ja, man sieht da schon, also wenn man so die Verzehrsstudien und die Befragungen auch zum Beispiel vom Max-Gubner-Institut sich anschaut, dann merkt man schon, dass es soziale Unterschiede gibt. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also Männer verzehren immer noch deutlich mehr Fleisch als Frauen. Frauen tun sich viel häufiger mit Obst und Gemüse ernähren. Andererseits sind die Frauen eher die Süßschnuten. Also da ist es so, dass sie angeben, dass sie deutlich mehr Süßigkeiten verzehren als zum Beispiel die Männer.
Und beides ist nicht unbedingt etwas, wo Sie Beifall geben würden, egal ob Süßigkeiten sind oder Fleisch, nicht?
Also alles im Übermaße ist beides nicht gut.
Ja, ja.
Wobei natürlich, wenn man jetzt sich die Zahlen von Deutschland anschaut, wird der Fleischverzehr geringer. Also in den letzten Jahren hat die Kurve stark abgenommen. Wir waren noch vor einigen Jahren bei über 60 Kilogramm, 66 Kilogramm waren es, glaube ich, an Fleisch und Wurstwaren pro Kopf pro Jahr. Mittlerweile sind wir bei 52 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Also man sieht, die Tendenz nach unten ist da. Das ist eben auch wahrscheinlich dieses Bewusstsein dafür. Wobei, wenn man sich so in der Community ein bisschen umhört, ist es auch so, gibt es Stimmen, die sagen, nee, es ist nicht nur dieses Bewusstsein, sondern es ist einfach auch eine Trendwende, die dadurch bedingt ist, dass wir über Jahre hinweg viel zu viel Fleisch gegessen haben. Es war eben dieser Boom, man konnte sich Fleisch wieder leisten und deswegen sind ja die Mengen so exorbitant hochgegangen. Keine gute Mahlzeit ohne Fleisch war etwas, was man zum Beispiel Gästen angeboten hätte. Und mittlerweile merkt man, dass es absoluter Schwachsinn. Man kann auch fleischlos richtig tolle, also es gibt Sterneküche, fleischlose Sterneküche ist absolut möglich. Fleisch muss nicht dabei sein und vielleicht ist es auch dieser Trend, dass man merkt, ja, es ist nicht notwendig, um eine vollwertige Mahlzeit zu machen.
Wo kommen denn Ihrer Beobachtung nach diese Trends her? Ist das Mund-zu-Mund-Propaganda? Wird das auch politisch möglicherweise unterstützt? Weitere Frage, sollte es auch politisch noch stärker unterstützt werden? Es gab ja auch schon eine Partei, die damit Schiffbruch erlitten hat mit dem Vorschlag, einen Tag fleischlos. Da haben die Grünen sofort massiven Gegenwind bekommen, weil ihnen damit unterstellt wurde, sie wollten uns Deutsche erziehen und so weiter. Oder würden Sie sagen, naja gut, das kann man vielleicht anders verpacken, aber insgesamt, dass die Politik sich da einmischt und diese Trends verstärkt, weil es uns auch gut tut und auch dem Gesundheitswesen gut tut und auch den einzelnen Menschen gut tut, da könnte und sollte man sich schon mehr engagieren und politisch auch Kampagnen zum Beispiel fahren.
Also wenn man sich die Trends anguckt, viele sind ja mittlerweile Social Media getrieben, also Früher hat so ein Trend sehr lange gebraucht, weil das wurde geprägt durch Zeitschriften, durch das Fernsehen, dann ging es durch Mund-zu-Mund-Propaganda eben weiter und mittlerweile durch die ganzen Social Media, durch die ganzen auch Ernährungsinfluencer nehmen die Trends ja geballt so zu.
Also auch an Gefühl, Geschwindigkeit, ne?
Ja, eben. Man hat Gefühl, es kommt auch jede Woche ein neuer Trend dazu. Wobei, wie weit soll sich die Politik da einmischen? Es gibt natürlich viele Kampagnen, wo das schon ganz gut funktioniert hat, ist weg von Lebensmitteln, wenn man zum Beispiel an den Konsum von Zigaretten, das die ja früher in der Werbung absolut ja überall allgegenwärtig war, was ja heute nicht mehr so ist, da hat sich ja die Politik schon auch mit eingemischt oder auch jetzt Alkohol, dass das immer weniger auch ja, beworben wird und einen Trend darstellt, um eben hier auch die Jugend wieder dazu zu bringen, dass von früh auf diese Erziehung, dass Alkohol einfach ein Zellgift ist. Und der nächste Schritt, der ja auch gerade so diskutiert wird, macht man das auch mit zuckerhaltigen Lebensmitteln, gerade im Bereich der Kinderernährung, weil Kinder eben total anfällig sind für Werbefilme. Und da es sehr geprägt wird und gerade die prozessierten oder die verarbeiteten Lebensmittel, die besonders für Kinder auf den Markt gebracht werden, ja leider oft sehr zuckerhaltig sind oder ja nicht besonders gut sind. Und da ist ja im Moment die Politik dran, da mehr Einschränkungen zu machen, ob das Ganze wirklich durchgeht oder man sagt, das ist vielleicht doch zu sehr jetzt ein Eingriff in die eigene Privatatmosphäre. Das ist ja auch irgendwas, was mit Bildung zusammenhängt, mit Erziehung, oder ob man das nicht eher dann wirklich wieder in den Schoß der Eltern eher gibt, in den Schoß von Kitas, von Schulen, um dort Ernährungserziehung zu machen und dieses Bewusstsein zu stärken, ohne jetzt da mit, ich sage jetzt mal, rechtlichen Regelungen dagegen zu arbeiten.
Aber tatsächlich ist es ja wahrscheinlich auch bei diesem Feld so, dass Eltern da eine ganz massive Rolle spielen, oder? Welche Vorbildfunktion sie gegenüber ihren Kindern einnehmen. Es gab ja sogar mal Filme darüber, wie ich mich möglichst wenig Geld trotzdem sehr gesund ernähren kann. Also man versucht da ja schon, vor allem, wie gesagt, an die Eltern ranzukommen. Oder kann man da noch mehr machen? Oder sind die Schulen die entscheidenden Faktoren, wo man auch vor allem die Kinder erwischt und ihnen so ein bisschen was auch mal zeigt und ein Bewusstsein entwickelt?
Ich denke, das muss eine Zusammenarbeit von allen sein, von Eltern, von Schulen. Kindern müssen wieder sehen, wie werden Lebensmittel hergestellt, wie wächst die zum Beispiel die Kartoffel auf dem Feld. Jeder, der die Möglichkeit hat, und wenn es nur auf dem Balkon ist, so ein kleines Beet sich anzulegen und wenn dort nur zwei Tomatenpflanzen und eine Zucchinipflanze und vielleicht ein bisschen Petersilie ist. Allein dieses Bewusstsein zu schaffen, da habe ich jetzt was gepflanzt, ich habe das gehegt, jeden Tag schön gegossen und am Ende ernte ich das. Und ich glaube, so kriegt man auch Kinder dazu, sich gesund zu ernähren, weil was ich selbst mal abgeerntet habe, das will ich dann eben auch verarbeiten und das esse ich hinterher. Und dann ist der Zucchini vielleicht gar nicht mehr widerlich, sondern schmeckt dann plötzlich, weil man einfach mehr Bezug zu diesem Lebensmittel bekommen hat. Und die Schulen können dann natürlich genauso mit entsprechenden Kursen, gibt es ja auch schon für Kitas, gibt es Programme für Grundschulen, gibt es Programme, wo man sich eben schon mit Lebensmitteln, mit der Entstehung, ja, die Kuh, die Milch, wie geht das Ganze weiter, wie kommt das in die Verpackung, das kann dann natürlich auch auf Medien zurückgreifen, also
Sendung mit der Maus. Aber man soll sich einfach damit intensiver beschäftigen.
Genau, und man muss auch ein Vorbild geben, weil wenn ich mir die Zeit zum Kochen, zum Essen nehme, mich an den Tisch setze mit der Familie, dort gemeinsam esse, dann verbinden die Kinder ja auch was. Sie verbinden eine schöne Zeit miteinander am Abend oder am Nachmittag, je nachdem, wann das besser für die Familie passt und bekommen somit eben auch den Bezug zu einem Lebensmittel und werden das sicherlich auch später dann so weitertragen.
Wir haben schon über Fette gesprochen, auch über Salz, was möglicherweise schädlich ist, zumindest wenn ich zu viel davon einnehme. Ich will auf einen anderen Stoff mal etwas genauer eingehen, nämlich auf Zucker. Wenn man mal googelt, Ernährungsprobleme, also bestimmte Zusammenhänge, taucht immer der Begriff Zucker auf. Ist das etwas, wo Sie auch sagen, ja, das hat in unserer Gesellschaft, in unseren Lebensmitteln in vielen Fällen einfach überhand genommen? Es ist überall Zucker drin oder fast überall. Ist das wirklich ein Problem?
Es ist wirklich in vielen Lebensmitteln, die Sie einfach fertig im Supermarkt kaufen, ist Zucker drin. Und Zucker hat natürlich den evolutionären Vorteil, es ist etwas, was unsere Zellen mögen. Das heißt, kein Mensch würde sagen, Zucker, es ist, oder süß. Nein, süß ist für uns etwas, was überlebenswichtig war vor vielen, vielen Jahren. Und dementsprechend sind auch unsere Rezeptoren gar nicht so darauf getrimmt, Zucker in unterschiedlichen Mengen zu erkennen. Das heißt, man kann relativ viel Zucker irgendwo reintun, ohne dass wir es als unerträglich süß schmecken. Und dementsprechend kann man dann natürlich auch ausgleichen, andere Stoffe, die in Lebensmitteln sind, ebenso Korrektursüßen, sage ich jetzt mal dadurch. Und trotzdem empfinden wir das eben als angenehm, auch wenn da große Mengen an diesen Süßstoffen drin sind und nehmen dadurch wirklich viel zu viel zu uns. Also es ist mindestens ein Drittel mehr, als dass wir eigentlich für den Erhalt unserer Körperfunktionen, ich meine Zucker, Glucose ist notwendig, unser Gehirn ist ja darauf angewiesen, das ist das Einzige, was das Gehirn so richtig gut verstoffwechseln kann, also wir benötigen Glucose, aber wenn man einfach ein Drittel zu viel jeden Tag zu sich nimmt, dann führt das eben dazu, dass wir...
Ist das so ein Durchschnittswert, dass Sie sagen, etwa ein Drittel nehmen wir im Durchschnitt zu viel?
Genau, an die Werte, die so über die nationalen Verzehrsstudien so bekannt sind und was so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung so als Wert angibt, was wir brauchen für unsere Körperfunktion, und dann nehmen wir guten Drittel mehr zu uns.
Gibt es denn auch, ich kann das aus eigener Erfahrung auch bestätigen, insofern, dass ich mal versucht habe, 4 Wochen lang zuckerfrei mich zu ernähren, und ich dadurch ja gezwungen war, im Supermarkt oder wo auch immer nachzugucken, wo ist jetzt kein Zucker drin, und ich habe festgestellt, wie schwierig das ist. Auf 100% zu kommen, das würde ich fast für ausgeschlossen halten. Da muss man sich schon sehr geschickt anhalten, weil ich wusste auch gar nicht, wie viel Zucker zum Beispiel schlicht und einfach in einer Scheibe Käse ist. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass auch im Käse Zucker ist. Und daran merkte ich, wie schwierig es ist, zuckerfrei sich zu ernähren. Das ist vielleicht gar nicht mal das Ziel, wenn ich Sie verstanden habe. Das Gehirn braucht es. Aber ich wollte auch einfach mal selber mich testen, mich zwingen, nachzuschauen, wo Zucker all drüber ist, wo Zucker überall drin ist, und ich hatte den Eindruck, es ist omnipräsent, es ist überall.
Ja, es ist so, in verarbeiteten Lebensmitteln ist es wirklich fast überall mit drin, und natürlich aber auch in anderen natürlichen Lebensmitteln. Das ist ja auf natürlicher Weise. Also man muss ja auch dann komplett, wenn man sagt, man möchte sich jetzt zuckerfrei ernähren, komplett auf Obst in der Zeit zum Beispiel verzichten.
Gibt es eigentlich auch Lebensmittel, wo man praktisch gar nicht weiß, dass da Zucker drin ist, aber überall ist es drin und deswegen merkt man das gar nicht und hat gar kein Bewusstsein dafür. Mein Gott, ja stimmt, da muss ich ja auch noch dran denken. Und ich habe gerade das mit dem Käse genannt, wo ich zumindest überrascht war, andere mögen das gewusst haben. Aber diese Allgegenwärtigkeit von Zucker, die hat mich eben auch sehr überrascht.
Wobei Käse, jetzt würde ich nicht so das große Problem, also die Mengen würde ich da als sehr gering anschätzen, wo es deutlich mehr zum Beispiel sind Wurstwaren. Einfach als Geschmacksträger, für zum Beispiel die Bakterien, die benötigt werden, für so eine Bakterienflora in der Wurst zu schaffen, um zum Beispiel spezifische Pökelaroma zu bekommen. Dafür wird eben auch als Substrat Zucker mit dazugegeben. Und das sind vielleicht eher so Produkte, wo es noch deutlich mehr drin ist, wo man vielleicht gar nicht denkt. Oder auch an so Dinge wie Soßen, Salatsoßen, Grillsoßen, ganz viel. Beim Ketchup weiß es ja jeder, aber eben auch diese ganze andere Palette, wo Sie so an Fertigsoßen, Salatsoßen, Dressings bekommen, da ist überall so wahnsinnig viel Zucker drin. Und wenn man da sagt, man möchte wirklich auf sowas reduzieren, dann heißt das eigentlich selbst machen. Oder man sagt, okay, ich grill 3-mal im Sommer. Mir ist es jetzt eigentlich gerade egal, ob ich an den 3 Tagen mir mal so eine Zuckerbombe gönne oder nicht.
Es gibt ja mittlerweile einige Produkte von Iceland, die damit werben, dass sie light sind. dass sie wenig Zucker enthalten oder Zero. Bestimmte Getränke werben damit, dass sie Zero sind oder ohne Zucker sind. Ist das Ihrer Beobachtung nach mehr Schein als Sein oder kann man sich da so halbwegs drauf verlassen?
Wenn da Zero draufsteht, dann ist da kein Zucker drin, aber es sind natürlich Süßungsmittel dann mit drin. Süßstoffe zum Beispiel, die eingesetzt werden, kennt man zum Beispiel auch aus diesen ganzen Limonaden, die Zero sind. Und auch wenn man hier so ein bisschen sich die Fachliteratur anschaut, oder man trickst seinen Körper damit ein bisschen aus und das kann leider in die falsche Richtung losgehen, sage ich mal. Weil, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt einfach Körperzellen, die sind darauf angewiesen, dass sie die Glucose bekommen. Jetzt ist unser Körper ja auch so getriggert, wenn wir was Süßes zu uns nehmen, dann denken die, ja, den Stoff, den ich brauche, der kommt da jetzt. Wenn ich aber nur ein Süßungsmittel drin habe, irgendeinen synthetischen Stoff.
Süßstoff im Kaffee.
Süßstoff im Kaffee zum Beispiel. Dann ist zwar dieser Süßgeschmack da, der Reiz wird ausgelöst, aber das eigentliche...
Die Zellen sind enttäuscht.
Die Zellen sind enttäuscht, genau. Und dementsprechend sagen die aber, hier, ich brauche mehr davon.
Das heißt, sie werden noch aktiver.
Genau, und dann komme ich in so eine Feedback-Schleife. Und das ist dann etwas, was wirklich auch negativ sein kann, was auch zum Beispiel in den USA gerade sehr stark damit diskutiert wird, dass ja gerade diese Fettleibigkeit unwahrscheinlich zunimmt, immer mehr Erwachsene darunter leiden unter Adipositas, obwohl immer mehr von diesen Leitprodukten auch verzehrt werden.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat mal gesagt, Zitat, viele wollen beim Einkauf wissen, was in den Lebensmitteln steckt. Diesem Wunsch nach Transparenz kommen wir nach. Ich sage das deswegen jetzt, weil Sie gerade schon gesagt haben, naja, wenn das da draufsteht, dann heißt das dieses und jenes. Haben Sie den Eindruck, dass diese Transparenz, die der Bundeslandwirtschaftsminister versprochen hat, auch wirklich heutzutage in den Supermarktregalen vorliegt? Also wenn ich mich informieren will, kann ich mich informieren? Ist das so grob gesagt zuverlässig?
Sie haben ja auf jedem Lebensmittel, was Sie verarbeitet eben kaufen, hinten die Zutatenliste. Da können Sie schauen und es ist auch so, das, was als erstes steht, ist am meisten da drin. Und dann geht es in absteigender Reihenfolge. Das heißt, was ganz hinten steht,
ist wenig. Das ist gesetzlich vorgeschrieben?
Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, wenn da der Zucker, erst Wasser und dann Zucker steht, dann weiß ich, dass eben Zucker der zweithäufigste Inhaltsstoff ist. Und dementsprechend, wenn ich das lese, kann ich mich auch informieren. Jetzt ist es natürlich so, welcher Verbraucher macht das? Also die Möglichkeit besteht, auch wenn man mit den Fachausdrücken nicht immer klarkommt, kann man die ja googeln. Jeder hat, glaube ich, die Möglichkeit mittlerweile, sich im Internet darüber zu informieren. Aber man muss es gewissenhaft tun. Es sind eben nicht alle, die einkaufen gehen, Experten, Expertinnen, die wissen, was sich hinter diesen einzelnen, ich sage jetzt teilweise sehr chemisch klingenden Begriffen sich auch verbirgt.
Also tatsächlich habe ich auch schon das ein oder andere Mal hinten mal drauf geguckt, natürlich längst nicht immer. Und viele Menschen sagen auch, sie sind überfordert, wenn sie bei Produkten auch noch auf die Nährstoffe achten müssen und sagen, mein Gott, ich will doch nur wissen, ob ich jetzt den richtigen Käse oder die richtige Wurst habe. Jetzt muss ich auch noch hinten immer alles durchlesen. Aber Sie würden schon sagen, naja, vielleicht schadet es nicht mal dann und wann hinten drauf zu gucken und mal so sich die Top 3 anzugucken, wenn da immer Zucker auftaucht oder immer irgendwas anderes. Auf welche Inhaltsstoffe sollte man denn vielleicht besonders achten, wo Sie sagen, naja, man muss jetzt nicht noch nachgucken, was 0,00001% drin ist. Aber gibt es so Inhaltsstoffe, wo Sie sagen, ah, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, vielleicht mal ein bisschen drauf achten?
Ich würde sagen, für einen Menschen, der gesund ist, keine Probleme hat, der muss da gar nicht so genau drauf gucken. Außer man möchte das einfach für sich und sagen, ja, ich möchte aber nicht so viele gehärtete Fette zu mir nehmen. Dann kann ich da hinten, weil das muss auch draufstehen, das darf nicht nur Fett draufstehen, sondern da muss eben auch der Anteil an gehärteten Fetten muss deklariert sein. Dann kann ich das weglassen. Und das ist relativ einfach, das ist ein Blick. Wichtig ist es natürlich auch für Menschen, die Allergien haben. Wenn ich jetzt eine Erdnussallergie habe, dann muss ich eben schauen, Spuren von Nüssen. Wenn ich eine Sellerieallergie habe und Sellerie ist in ganz vielen Gewürzextrakten mit drin, muss nach Allergenverordnung aber deklariert sein, dann das Lebensmittel rumdrehen, einmal hinten drauf schauen auf die Zutatenliste, ist Sellerie drin oder nicht, weil das kann ja für mich dann auch persönlich gefährlich werden, wenn ich so eine Allergie habe.
Das heißt, Sie würden sagen, ganz grob, naja, das, was hinten drauf steht, da kann man sich schon drauf verlassen. Da kann man jetzt nicht irgendwie tricksen oder so, sondern das ist gesetzlich geregelt. Und wenn das da steht, dann stimmt das auch. Da können die mich jetzt nicht hinter die Fichte führen.
Wenn Sie sie hinter die Fichte führen, dann würde ich das unter krimineller Aktivität bezeichnen. Also das ist dann auch die Aufgabe der Landesuntersuchungsämter, die Lebensmittel zu kontrollieren, zu schauen, ist das auch wirklich alles richtig, was da so angegeben wird. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann gehen die auch in Rücksprache und da müssen dann Änderungen, da muss dann nachgebessert werden. In häufigen Fällen sind das wirklich Falschdeklarationen, die dann unwissend passiert sind oder es ist wirklich bewusst gemacht worden und dann ist es im Prinzip auch eine Straftat. Ein Beispiel, wo wir vielleicht alle uns noch dran erinnern, war die Tiefkühllasagne, die mit Rindfleisch deklariert war und dann wurde darin noch Pferdefleisch gefunden, weil einfach ja ein bisschen Überhang an Pferdefleisch da war und dann hat man die noch verarbeitet. Und wenn sowas nicht deklariert ist, dann ist das natürlich wirklich eine Täuschung des Verbrauchers und solche Produkte müssen dann auch rückgerufen werden und dann wird das Ganze nachverfolgt.
Seit 2020, wenn ich das Datum richtig in Erinnerung habe, können Produkthersteller auch freiwillig zumindest diesen sogenannten Nutri-Score auf die Lebensmittel drucken. Was halten Sie von diesem Hinweis? Ist das immer ein Hinweis in eigener Sache? Wir reden uns das jetzt mal gerade schön und deswegen drucken wir es drauf und die anderen Sachen lassen wir mal weg. Oder ist Ihrer Beobachtung nach dieser Nutri-Score eine sinnvolle Angabe?
Also wenn ich jetzt persönlich antworten darf, ich habe bis jetzt selten einen Nutri-Score verglichen. Mir ist der beim Einkaufen ziemlich egal, weil ich meistens eben meine Gerichte selbst zubereite. Das heißt, auf solchen Lebensmitteln ist ja kein Nutri-Score. Das sind ja meistens Fertiggerichte und die kommen bei uns so wenig auf den Tisch, dass wenn ich so ein Produkt mal essen möchte, mir das egal ist, ob da jetzt ein Nutri-Score A oder D drauf geht. Also Nutri-Score vielleicht nochmal zur Erklärung, wenn das eben nicht alle ZuhörerInnen wissen, ist ja eine freiwillige Selbstverpflichtung und es geht von grün bis rot oder von den Kategorien A bis E und A sind eben die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, gesünderen Produkte gegenüber E, aber immer nur im Vergleich einer Produktpalette. Also Sie können zum Beispiel Tiefkühlpizzen miteinander vergleichen oder Sie können Frühstückszerealien miteinander vergleichen. Sie können aber nicht den Joghurt mit dem Fruchtquark miteinander vergleichen, weil das schon wieder ganz unterschiedliche Produkte
sind. Also Nutri-Score B bei einer Tiefkühlpizza heißt nicht unbedingt, das ist ein tolles, gesundes Produkt.
Nee, Tiefkühlpizzen ist etwas, das schmeckt unwahrscheinlich gut ab und zu. Und dann ist es egal, ob es B oder D ist. Im Ranking der Tiefkühlpizzen ist die mit B eben besser bewertet, weil sie zum Beispiel mehr Ballaststoffe hat oder mehr Protein hat und oder vielleicht auch weniger Fett als die mit D.
Also einfach blind durch den Supermarkt rennen und alles einpacken, wo ein A draufsteht, wäre auch ein bisschen simpel.
Das ist völlig unnötig. Das heißt überhaupt nicht, dass man sich ausgewogen ernährt oder auch gesund ernährt, weil es gibt so viele Möglichkeiten, auch den Nutri-Score, sage ich jetzt mal, eine Klasse besser zu ziehen. Von B auf A oder von C auf B zu kommen, ohne dass man das Lebensmittel besser macht. Da muss man eigentlich so ein bisschen verstehen, wie dieser Nutri-Score überhaupt aufgebaut ist. Man hat zum einen Kriterien für positive Eigenschaften. Dazu gehören zum Beispiel der Proteingehalt, der Ballaststoffgehalt. Dann gibt es Kriterien, die eher negativ zu bewerten sind. Das ist die Energiedichte, dazu gehört das Fett. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr fettes Lebensmittel habe, also ein sehr fettes Fertigprodukt, was jetzt rein nach der Klassifizierung, da werden dann die Positiven abgezogen von den negativen Eigenschaften und dann bekomme ich in eine Punkteskala hinein. Und am Schluss würde ich jetzt bei einem C landen. Dann denke ich, C, dann gehe ich ja schon in Gelb. Der Verbraucher kauft aber eher vielleicht noch was Grünes. Wie komme ich jetzt darauf, dass meine Werte sich verändern? Ich tue von den guten Zutaten noch ein bisschen was dazu. Das heißt, ich mache zum Beispiel ein Pflanzenöl noch mit rein, um so den Wert an ungesättigten pflanzlichen Fettsäuren gegenüber den gesättigten Fettsäuren zu ernähren. Oder ich mache noch ein paar Proteine, ein paar Ballaststoffe. Einfach in den Rand zum Beispiel so ein paar Kerne, Sonnenblumenkerne. Und damit werte ich mein Produkt auf. Der Fettgehalt ist immer noch genauso, aber diese Zahlenwerte im Nutri-Score verändern sich
dadurch. Aber die Kerne dazuzufügen sind doch auch prima, oder? Oder würdest du sagen, naja, das ist dann doch mehr Schein als Sein. Hier ein paar Kerne mehr, das macht die Sache jetzt nicht unbedingt gesünder, oder?
Ich würde sagen, das macht die Pizza nicht unbedingt gesünder. Und wie gesagt, wenn man die in einem normalen Maßstab isst, nicht dreimal die Woche, sondern vielleicht einmal im Monat, und dann kauft man doch die, die einem am besten schmeckt. Und das ist eigentlich auch das, was man meistens sieht. Also ich habe da auch schon mit Studierenden drüber diskutiert, wie ist das bei euch so, Nutri-Score, wer kennt das? Ja, kennen tun es alle, es ist jedem schon aufgefallen. Und wenn man dann fragt, habt ihr schon mal nach dem Nutri-Score eingekauft, habt ihr extra ein Produkt gewählt aufgrund des Nutri-Scores, weil es besser bewertet ist als euer Lieblingsprodukt? Nein, das ist die Standardantwort. Das sind ganz wenige, die sagen, nee, ich gehe jetzt von meinem Lieblingsprodukt weg, weil es mir so gut schmeckt und kaufe deswegen.
Vor allem, wenn man all die Hintergründe weiß, die Sie jetzt ja geschildert haben, Frau Esselin, wie es dazu kommt, dass es freiwillig ist und dass ich auch mit ein paar Kernen an der Pizza noch schnell von C auf B hochrutsche, das klingt ja dann doch ein bisschen, naja, schlicht, sagen wir mal, ne? Was halten Sie grundsätzlich eigentlich von Nahrungsergänzungsmitteln? Das ist ja auch vielfach diskutiert. Die einen votieren dafür, die anderen dagegen. Ich kann damit was ausgleichen, ich kann damit etwas befördern, wie auch immer. Lässt sich das in dieser Grobheit beantworten? Ist das gut oder schlecht oder es kommt drauf an?
Ja, Nahrungsergänzungsmittel, großer Markt, stetig wachsend. Auch hier ist es so, dass über Generationen hinweg jetzt Nahrungsergänzungsmittel ja zu sich genommen werden. Meine eigene Meinung dazu ist, wenn ich gesund bin, auch hier mich gut ernähre, dass ich keine Nahrungsergänzungsmittel benötige. Wir können mit unserer Nahrung alles abdecken, was für die Funktionen unseres Körpers notwendig ist. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich sage, ja, Nahrungsergänzungsmittel kann sinnvoll sein. Wenn ich mich zum Beispiel vegan ernähre und wenn ich weiß, dass zum Beispiel Vitamin B12, was sehr auch ein essentielles Vitamin ja darstellt, für viele Funktionen wichtig ist, das nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt, dann ist es schon sinnvoll, über Nahrungsergänzungsmittel B12 nachzudenken. Auch vielleicht als Frau mich vegetarisch ernähre, die Menses einmal den Monat, dann kommt es zu Verlusten von Eisen. Pflanzliches Eisen ist einfach nicht so gut bioverfügbar wie das tierische Eisen. Auch hier vielleicht mal über Eisentabletten. Calcium könnte hier auch eine Rolle spielen. Oder wenn ich jetzt schon älter bin, mir es schwerfällt, nach draußen zu gehen, dann hat der Körper wenig Möglichkeit, eigenes Vitamin D anzureichern, zu synthetisieren, und dass man da vielleicht in solchen Situationen auch mal eine Vitamin-D-Supplementation darüber nachdenkt. Das aber auch gerne, sage ich immer, auch in Absprache mit dem Hausarzt, ob das wirklich notwendig ist. Wenn ein Blutbild das zeigt, dass irgendwelche Mangel da sind, dann ist sicherlich Nahrungsergänzungsmittel auch eine sinnvolle Alternative. Wenn mein Blutbild super ist, brauche ich das nicht. Und dann kann ich mir dieses Geld wirklich sparen, weil Nahrungsergänzung ist richtig, richtig teuer.
Das heißt, so eine Einstellung, die man ja haben kann, ja, eigentlich ernähre ich mich gesund und ich fühle mich auch gut und fit. Ach, ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich packe dann auch einen drauf und kaufe mir hier eine Nahrungsergänzung. Kann man machen, wenn ich es jetzt richtig verstehe, muss man aber nicht machen.
Genau, kann man machen, ist zusätzlich Geld. Das Geld kann ich, glaube ich, auch dann anders investieren.
Kann ich sinnvoller ausgeben.
Ja, und manchmal ist es ja auch so, Nahrungsergänzungsmittel können ja auch eher kontraproduktiv werden. Das tun ganz viele Menschen auch vergessen, dass je nachdem, wo ich die zum Beispiel erwerbe, Internethandel ist da so eine Sache, da kommen bestimmt auch ganz viele Produkte, die gar nicht gut kontrolliert sind. Das heißt, hier kann es sein, wenn das Pflanzenextrakte sind, dass die zum Beispiel mit Pflanzenschutzmitteln kontaminiert sind, die ich dann zu mir nehme. Es gibt aber auch Nahrungsergänzungsmittel, wo man schon gezeigt hat, dass sie auch mit Therapien kontra wirken können. Also ich habe ja angesprochen, Bluthochdruck ist ja so ein Allerwelts, sage ich mal, Krankheit. Und ganz viele Menschen, auch in Deutschland, nehmen eben blutdrucksenkende Mittel. Cholesterolsynthese, zu hoher Cholesterolspiegel ist ebenfalls so eine Krankheit. Auch da werden ja häufig Medikamente genommen. Und es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die ebenfalls in diese Nische eingreifen. Also beim Cholesterol, zu hohem Cholesterolspiegel sind es zum Beispiel diese roten Reisprodukte, die man kaufen kann. Red Rice Products, das sind dann eben auch solche Tabletten. Und da hat man schon gezeigt, dass es hier wirklich zu, ja, zu einer Verstärkung eben der Therapie kommen kann und dass dann auch mit neuen Krankheitsbildern assoziiert wird, dass es da zum Beispiel zu einer Rhabdomyolyse kommen kann, also zu einer Muskelschwäche und dass unwahrscheinliche Schmerzen dann in Muskeln werden. Also da ist es sogar wirklich, dass es negativ ist. Oder auch Publikationen gibt es, die zeigen, dass es Kontraindikationen von Nahrungsergänzungsmitteln und Chemotherapie kommen kann. Und gerade in dem Bereich, das sind ja Patienten hochsensibel, häufig geschwächt und die möchten sich eigentlich was Gutes tun, indem sie eben Nahrungsergänzungen zu sich nehmen und dann wird am Schluss die Therapie gestört, weil sie es nicht mit ihrem Arzt
haben. Also sie erreichen genau das Gegenteil.
Genau das Gegenteil erreicht und da sollte man tatsächlich auch wirklich ein bisschen aufpassen. Wenn es ein gesunder Mensch zu sich nimmt, würde ich sagen, es ist unnötig, aber es kann nicht so viel passieren.
Kommen wir mal auf Ihr Fach zu sprechen, Frau Esselin. Sie kommen aus der Lebensmittelchemie. Inwieweit spielt die Lebensmittelchemie im Ernährungsbereich denn eine Rolle? Oder andersrum gefragt, kann die Ernährungsmittelchemie auch zur Lebensmittelsicherheit, aber auch zu anderen Dingen in diesem Bereich beitragen? Und tut sie das auch schon?
Ja, ich würde sagen schon. Lebensmittelchemikerinnen sind die Experten auch für Lebensmittelsicherheit. Also sieht man ja auch bei unseren Absolventinnen, die hinterher eben in den entsprechenden Untersuchungsämtern arbeiten, dort Lebensmittel analysieren auf Inhaltsstoffe, aber eben auch auf Kontaminanten, also auf Rückstände wie zum Beispiel Pestizide, auf Kontaminanten wie Schimmelpilzgifte und über dieses Wissen hinaus, das ja auch weitertragen in Richtung Politik, zum Beispiel dann auch mit der Risikobewertung am Bundesinstitut für Risikobewertung, dass man dann auch eben sagt, ja, diese Kontaminante hat am Schluss diese Auswirkungen auf den Menschen, auf den Körper und was müssen wir tun, um die Menschen zu schützen? Reicht es, dass wir eine Höchstmenge zum Beispiel festlegen? Also gibt es einen Bereich, wo wir das zu uns nehmen können, der eben nicht schädlich ist? Oder ist es sogar so, dass wir diese Kontaminante komplett eliminieren müssen, also so wenig wie möglich überhaupt in Lebensmitteln drin haben? Und dafür braucht man ja dieses chemische, molekularbiologische Verständnis, was wir haben. Nämlich nur, wenn wir genau wissen, wie entsteht das Ganze? Wie verändert sich möglicherweise dieser Stoff, wenn wir ein Lebensmittel verarbeiten? Dann können wir auch hinterher sagen, ja, in die Prozessschritte können wir zum Beispiel eingreifen, um es zu minimieren. Das heißt, ja, ich würde schon sagen, wir sind auch die Experten für Lebensmittelsicherheit.
Vielleicht können Sie uns dann allen mal kurz den Zusammenhang oder auch die Unterschiede zur Ökotrophologie erklären. Wo gibt es da Gemeinsamkeiten? Wo gibt es aber auch Unterschiede? Wo arbeiten Sie möglicherweise auch zusammen?
Genau, also wir sind eben naturwissenschaftlich geprägt. Wir gucken uns die chemischen Vorgänge an, nicht nur bei den Lebensmitteln, sondern auch die Futtermittel gehören zu unserem Berufsfeld, die Bedarfsgegenstände und die Kosmetika. Sieht man ja auch an unserem Rechtsbuch, das ist nämlich das Gesetz für Lebensmittel, Futtermittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika. Also wir müssen im Prinzip diese ganze Umsetzung in die rechtlichen oder ja in die Gesetze was wir lernen in unserem Studium. Und ich denke, das ist der große Unterschied zu den Ernährungswissenschaftlern, zu den Ökotrophologen, die eben auch natürlich grob verstehen, wie ist ein Lebensmittel auch aufgebaut. Also Lebensmittelchemie ist immer ein Nebenfach auch der Ökotrophologie. Aber wenn man zum Beispiel wirklich die Chemie als Grundlage, was bei uns das Hauptfeld darstellt, also Lebensmittelchemie ist Chemie bezogen eben auf die Produktgruppe Lebensmittel und eben Futtermittelbedarfsgegenstände und Kosmetika. Wir brauchen eine starke Grundlagenausbildung in der allgemeinen Chemie, in der anorganischen Chemie, organischen und auch der physikalischen Chemie. Das heißt, das macht bei uns einen Großteil des Bachelorstudiums aus. Ich würde sagen, das sind mindestens 60 Leistungspunkte des Bachelors, wofür chemische Grundlagen in der Lebensmittelchemie gehen. Und da drauf kommt noch die Analytik. Und bei den Ernährungswissenschaftlern, wenn man da so ein bisschen sich die Studienordnungen anschaut, die machen dann meistens die organische Chemie oder so ein komplettes Chemiemodul von, ja, ich sage jetzt mal, je nach Standort zwischen 10 und 20 Leistungspunkte. Also wirklich dieses naturwissenschaftliche Verständnis, dieses chemische Verständnis, was bei uns die Grundlage des Fachs ausmacht, das ist der große Unterschied.
Ja. Sie haben ja gerade schon in so einem Nebensatz gesagt, dass Sie auch beispielsweise die Politik beraten oder eine Stimme in Richtung Politik sein können und auch sind. Das heißt, die Lebensmittelchemie ist schon ein Faktor auch zur Durchsetzung von Qualitätsstandards?
Ja, auf jeden Fall, weil es ja einfach diese Kette ist. Wir haben ja im Prinzip auch diese Dreiteilung. Wir haben zum einen die Untersuchungen, dann eben die Umsetzung ins Recht und dann muss das Ganze auch wieder kommuniziert werden, diese ganzen Richtlinien in Richtung Verbraucher. Und in allen drei Bereichen arbeiten auch Lebensmittelchemikerinnen, also zum Wohl in der Risikoanalyse, in der reinen Analytik, um eben festzustellen, sind die Lebensmittel, die auf dem Markt sind, sind die sicher, sind die so zusammengesetzt, wie sie zusammengesetzt sein müssen, aber eben auch diese Kommunikationen, diese Umsetzung in das Recht. Also wir haben mittlerweile Absolventinnen, die eben auch in den entsprechenden Bundesministerien mitarbeiten.
Nun leben wir alle in einer, wie es immer so schön heißt, globalisierten Welt. Jeder kauft und verschifft und exportiert und importiert. Ich sag's mal sehr salopp, bringt das überhaupt was, wenn sowieso unser Markt voll ist mit Produkten aus anderen Ländern, anderen Herstellungsarten und so weiter? Oder würden Sie sagen, na, so ist die Welt nun mal, da muss der Verbraucher nun mal selber drauf aufpassen? Oder kommt in Deutschland ohnehin nur das in Verkehr praktisch und in die Supermarktregale, was unseren Qualitätsstandards entspricht? Wie verhält sich also diese globalisierte Welt zu den Fakten, die wir in den Supermarktregalen vorfinden?
Ja, genau, das wird kontrolliert. Also es müssen eben die Standards, die hier nach der EU festgelegt sind, also für uns gilt ja erstmal das EU-Recht und nur wenn eben es nur EU-Richtlinien gibt, keine EU-Verordnungen, dann müssen diese Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden und darunter fallen eben diese Gruppen, die ich schon jetzt zweimal genannt habe, die Lebensmittel, die Futtermittel, die Bedarfsgegenstände und die Kosmetika. Das heißt, alles, was bei uns auf den Markt kommt, muss auch unseren Richtlinien, Verordnungen entsprechen. Natürlich gibt es Einfallwege für Produkte, die das nicht tun, weil wir natürlich so international sind und weil natürlich auch der Internethandel so boomt. Und wenn man sich einfach mal umschaut, wie viele dieser Produkte tagtäglich durch unterschiedlichste Hände gehen. Sie werden verschifft, sie gehen eben hier an die entsprechenden Stellen, die es dann weiter vermarkten. Es kommt in die Supermärkte, es kommt in die Drogeriemärkte, dann geht es weiter an den Verbraucher. Alle Produkte können natürlich nicht kontrolliert werden. Das wäre unmöglich. So viele Lebensmittelchemikerinnen würden weltweit gar nicht arbeiten können, um diese Analysen durchzuführen. Das heißt, es sind immer natürlich Stichproben, Standardstichproben. Es gibt entsprechende Protokolle, nach welchem Zeitplan, wann, wo, welche, wie viele Proben genommen werden müssen. Und wenn dann was auffällig ist, dann wird das natürlich dann auch kommuniziert. Und wenn es besonders gefährlich ist, dann gibt es ja auch die entsprechenden Systeme, wo sich jeder Verbraucher, jede Verbraucherin auch informieren kann. Man kann sich da auch zu einem Newsletter anmelden und kriegt dann tagtäglich die Produkte per E-Mail geschickt, die gerade mal wieder vom Markt genommen werden. Oder Sie kennen es vielleicht, wenn Sie auch in die Supermärkte mal gehen oder auch in die Drogeriemärkte, dass dann immer mal an den Türen solche Rückrufaktionen sind, wo man dann eben Schalen auch wieder abgeben kann, falls dort mal was auffällig wurde. Häufig sind das vielleicht mal Schimmelpilzgifte, wie die Aflatoxine, die führen immer mal wieder zu Rückrufaktionen von irgendwelchen Nüssen oder ja Pistazien oder auch Kräutern, Gewürzen. Was war in den letzten Jahren vielleicht oder im letzten Jahr? Ethylenoxid in Sesamprodukten war so eine Rückrufaktion. Oder was ja vielleicht für viele Eltern so ein bisschen dramatisch war, auch die Kinderprodukte aufgrund von einer Salmonellen-Kontamination, die man da festgestellt hatte.
Nun kann ich mir vorstellen, wie Literaturwissenschaftler arbeiten, weil sie eben viel sich mit Büchern beschäftigen, in Büchern wälzen und Literatur miteinander vergleichen. Bei Mathematikern kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, wie die arbeiten, wie die zusammensitzen und nach wie vor an der Tafel stehen und Formeln aufschreiben. So ein bisschen fehlt mir allerdings die Fantasie, wie arbeiten Lebensmittelchemiker? Stehen die immer im Labor? Arbeiten die auch viel mit Büchern oder welche Rolle spielen auch Studien in ihrer Arbeit? Wie hängt das zusammen? Was ist so ihre normale Arbeitsweise, auch wenn man das so sagen kann?
Ja, man liest natürlich viel Literatur, auch Primärliteratur. Also was gibt es zum Beispiel an neuen Inhaltsstoffen? Mhm. Gerade der Bereich auch von Nahrungsergänzungsmitteln, wo ja immer mal wieder kurioseste Produkte oder Inhaltsstoffe plötzlich mit gesundheitspositiven Eigenschaften auf den Markt gedrängt werden, dann ist das natürlich sowas, wo wir dann schauen, ja, wie sieht das Ding denn chemisch aus? Können wir das schon irgendwie synthetisieren? Können wir das vielleicht möglicherweise aus einer Pflanze mal rausholen, aufreinigen und dann diesen Reinstoff mal untersuchen? Also wir arbeiten zum Beispiel dann sehr viel mit Zellkulturen, um dann mal zu schauen, was macht eigentlich die Zelle mit dem Stoff? Wird der metabolisiert? Also da steckt dann wirklich ganz viel Laborarbeit dahinter. Und ja, dann wird das Ganze publiziert und hoffentlich gibt es dann Feedback von Kollegen, Kolleginnen und man trifft sich dann und erweitert das Ganze mit denen, ihren Forschungsergebnissen, sodass dann auch schöne Projekte rauskommen.
Was ist für Sie das Faszinierendste an diesem Fach? Was finden Sie daran so besonders interessant an der Lebensmittelchemie? Sie kennen ja auch andere chemische oder in der Chemie gibt es ja auch noch andere Fachrichtungen, wenn ich das mal so sagen darf. Was finden Sie daran so interessant?
Ich finde den Alltagsbezug eigentlich so spannend, weil ja, Lebensmittel ist eben was und auch Kosmetika, Bedarfsgegenstände dazu gehören, ja zum Beispiel unsere Kleider dazu gehören, die Teller, die Tassen, von denen wir essen. Das ist etwas, wo jeder Mensch tagtäglich mit in Verbindung gerät. Und dementsprechend kommen auch auf uns immer ganz viele Fragen zu, eben von Nicht-Experten, Nicht-Expertinnen. Und also ganz häufig werde ich zum Beispiel gefragt, mit deinem Wissen kannst du denn eigentlich überhaupt noch mit gutem Gewissen was essen?
Das ist wirklich eine gute Frage. Und was antworten Sie?
Ich sage, ja, gerade mit meinem Gewissen. Oder mit meinem Wissen kann ich mit gutem Gewissen essen, weil ich weiß ja, was ich brauche, was mein Körper braucht. Ich weiß auch, was ungesund ist, wenn ich das im übermäßigen Maße zu mir nehme. Und ich weiß aber auch, was die Lebensmittelindustrie, die Hersteller tun, damit unsere Lebensmittel so sicher sind, wie sie heute sind.
Jetzt sind Sie natürlich eine Insiderin und der Normalo denkt sich, ja, die Frau Esselin hat's gut, die weiß das alles. Die weiß, was man essen muss, die weiß aber auch, was man nicht essen muss. Aber ich, armer Tor, ich stehe jetzt hier vorm Regal, was mache ich denn jetzt?
Einmal sich informieren und ich denke, die meisten von uns sind schon ganz gut informiert und ich glaube auch, dass ganz viele Personen wissen, wenn sie mal was gegessen haben, was nicht ganz so gut ist. Und das dann immer vielleicht auch so ein bisschen beiseite schieben und sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, war ja nur einmal, würde ich dann ja auch als Expertin oder Insiderin sagen, ja, einmal ist ja auch tatsächlich nicht schlimm. Was man aber auch braucht, ist vielleicht wieder ein bisschen mehr Vertrauen in das System. Und das ist leider über die letzten Jahre gefühlt auch so ein bisschen verloren gegangen. Also es gab mal so eine Umfrage an Verbraucher, Verbraucherinnen, von was sie sich fürchten. Und da sind tatsächlich Lebensmittel genannt worden. Also dass Lebensmittel nicht mehr gut sind für sie. Und Inhaltsstoffe drin sind, dass da so viele Kontaminanten drauf sind, Pestizide, Fungizide, Schimmelpilzgifte oder eben auch Bakterien, dass man dadurch krank wird. Also Angst wirklich von Lebensmitteln zu haben. Und das haben wirklich sehr, sehr viele benannt, die Lebensmittel ganz weit oben gerankt, wo ich als Insiderin sagen muss, Lebensmittel waren noch nie so sicher wie heute. Ich meine, klar, über die globalen Märkte oder auch natürlich über Kriminalitäten, ich sag nur Gammelfleischskandal mit den Dönerspießen oder auch die Listerien in der Salami vor einigen Jahren, das sind natürlich so Schlagzeilen, die uns hellhörig machen. Aber wenn man das mal vergleicht zu der Menge an Produkten, die wir pro Woche kaufen, und können Sie hier in die Runde gucken, ob jemand in den letzten Jahren schon mal krank war aufgrund eines Lebensmittels, also sich wirklich was eingefangen hat, sei das eine Salmonellenkontamination, das ist vielleicht noch das, was am ersten passiert, eine bakterielle Infektion oder auch durch Lebensmittel. Aber dass man wirklich davon krank wurde, weil irgendwas Giftiges darin war.
Sehr selten. Also mehr Vertrauen ins System haben. Letzte Frage, um nochmal auf den Studiengang beziehungsweise auf Ihr Fach zurückzukommen, Frau Esselin. Wenn Sie so die Studierenden beobachten, mit denen Sie ja viel zu tun haben, warum brennen die für dieses Fach? Was interessiert Sie am meisten? Was treibt Sie in die Lebensmittelchemie? Sind das genau die gleichen Motive, die Sie auch haben? Der Bezug zum Alltag oder gibt es noch andere Motive, die da eine Rolle spielen? Und wie ist überhaupt der Zuspruch zu diesem Fach? Haben Sie ausreichend Bewerber?
Also der Zuspruch war deutlich besser vor einigen Jahren. Wir hatten viel, viel mehr BewerberInnen, als wir eigentlich Studienplätze hatten. Mittlerweile ist es so, dass wir alle BewerberInnen zulassen. Und letztes Jahr war unsere Kapazität gar nicht erfüllt, da hatten wir ganz wenige, also ganz geringe Anfängerzahlen. Dieses Jahr sieht es jetzt wieder ein bisschen besser aus. Das heißt, vielleicht war das auch so eine natürliche Schwankung. Aber wir kriegen unser Studienfach, sage ich jetzt gerade mal so, voll. Das heißt, der Zuspruch nimmt ab, obwohl ja immer mehr Jugendliche sagen, sie interessieren sich für das Thema Ernährung. Allerdings sind wir auch ein sehr naturwissenschaftlich geprägtes Fach, was sehr ins Detail geht, sehr viel Wissen erfordert und natürlich sowohl eine theoretische Ausbildung als auch eine sehr intensive praktische Ausbildung hat. Das heißt, Lebensmittelchemie ist wie jedes naturwissenschaftliche Fach ein Vollzeitstudium. Wir fängt morgens um 8 mit der Vorlesung an und hört abends um 18 Uhr mit dem Praktikum auf. Und ich denke, das ist etwas in der heutigen Zeit, wo sich schon viele Abiturientinnen überlegen, möchte ich das, möchte ich vielleicht doch ein bisschen mehr Freizeit oder eben auch ein Studienfach, wo ich insgesamt mir die Kurse ein bisschen flexibler legen kann, was bei uns einfach aufgrund dieser Praktikumszeiten nicht geht. Die bei uns dann tatsächlich auch in dem Fach ankommen, ich habe ja schon gesagt, am Anfang ist das sehr viel Chemie, das heißt, wir sehen unsere Studierenden eigentlich erst später im Bachelorstudium, dann sind es wirklich genau diese, ja, das, was mich damals auch umgetrieben hat, zum einen dieser Alltagsbezug, dann aber eben auch dieser biochemische Aspekt, ernährungsmedizinische Aspekt, also was machen Lebensmittel mit meinem Körper, wie kann ich da Stellschrauben verändern, um vielleicht bessere Lebensmittel zu generieren? Und so witzig, wie es klingt, es gibt auch Studierende, die sagen, ich habe so viel Lege geguckt, der hat mich so begeistert, ich wollte wissen, ist das wirklich wahr, was der erzählt? Also komme ich jetzt zu euch in das Fach und studiere das.
Jetzt haben Sie uns geschildert, was die jungen Leute so in dem Fach interessiert. Mich würde noch abschließend interessieren, Frau Esselin, wie steht es denn um die Berufschancen in diesem Fach? Also wenn ich das studiere, habe ich da eine gute Chance auf einen guten Beruf nachher?
Die Berufschancen in unserem Fach sind echt klasse, weil Lebensmittelchemie ist ein sehr interdisziplinäres Fach. Das heißt, Sie haben breites Wissen sowohl in der Analyse als eben auch in der Biochemie, in der Toxikologie. Und dementsprechend steht die Industrie offen, nicht nur die Lebensmittelindustrie, auch die pharmazeutische Industrie oder die chemische Industrie. Sie können auch in Behörden gehen, wie zum Beispiel klassischerweise an die Untersuchungsämter, aber eben auch in Bundesbehörden wie das Bundesinstitut für Risikobewertung. Sie können in Ministerien arbeiten. Wir haben aber auch mittlerweile Absolventen, die sind in Nischenbereichen tätig, wie zum Beispiel dem Landeskriminalamt. Wir haben Patentanwältinnen. Also mittlerweile ist es so, dass unsere Absolventinnen mit dem Master oder dann eben auch mit dem entsprechenden Staatsexamen als staatlich geprüfte LebensmittelchemikerInnen wirklich weggeküsst werden vom Markt und sehr, sehr gute Berufschancen haben.
Also man kann da auf jeden Fall viel mit anfangen. Lebensmittel, haben wir heute gelernt, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind noch nie so sicher wie heute. Die Deutschen ernähren sich immer bewusster. Auf der anderen Seite nehmen sie nach wie vor zumindest häufig zu viel Fett, zu viel Salz und vor allem auch zu viel Zucker zu sich. Vor allem Zucker ist fast allgegenwärtig und ein echtes Problem. Vielleicht schauen auch Sie mal in Zukunft etwas genauer auf die Liste der Inhaltsstoffe. Vielleicht fangen Sie am besten oben an, denn da kommen die Inhaltsstoffe vor, die besonders intensiv in diesen Lebensmitteln vorkommen. Für unseren Gast ist besonders spannend, dass dieses Studium und auch das Fach der Lebensmittelchemie einen Alltagsbezug herstellt. Und das kann ich mit dem heutigen Podcast jedenfalls bestätigen. Das haben Sie geschafft, Frau Essling. Und deswegen danke ich Ihnen sehr für diesen Besuch.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.